Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Thilko Gries, guten Abend. Friedrich Merz will Bundeskanzler werden und wichtiger noch, Markus Söder sagt heute, er wolle das auch. Also, dass Friedrich Merz kandidiert. Das ist ein Thema gleich in dieser Sendung. Und der Chipkonzern Intel, der verschiebt seine Pläne für den Bau einer Fabrik in Magdeburg und sorgt in der sachsen-anhaltischen Hauptstadt, Landeshauptstadt für gemischte Reaktionen.
Ja, schade, sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass es dann später kommt.
Also ich weiß auch nicht, das war zu erwarten.
Erst sagen sie zu und alles freut sich. Ja, also Pech, wenn es nicht wird.
Gut so. Ich finde, unser Ackerland kann ja von uns bebaut werden.
Reaktionen aus Magdeburg. Und die Bundesregierung diskutiert nun gleich schon, was mit den Milliardensubventionen, die Intel nun erst einmal nicht abruft, stattdessen anzufangen sei. Und auch ein Thema in dieser Sendung: im Libanon hat es gleichzeitig tausende kleine Explosionen gegeben. Kleine Kommunikationsgeräte seien explodiert, melden Behörden des Landes, es gebe Tote. Der Hintergrund: um 18.40 Uhr berichtet über Brandenburg vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag. Die Überschrift lautet Aufschwung und trotzdem Zukunftsangst. Markus Söder hat die im Vergleich zu Friedrich Merz besseren Umfragewerte. Er regiert, anders als Friedrich Merz, bereits ein Bundesland. Und dass es sich der CSU-Chef zutraut, Bundeskanzler zu werden, das war offensichtlich. Söder hatte in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich gesagt, ich würde es machen, wenn die CDU mich ruft. Allerdings hat die CDU ihn nun nicht gerufen. Die Bundesrepublik, die Wählerinnen und Wähler haben nun also voraussichtlich noch ein Jahr Zeit, Friedrich Merz genauer kennenzulernen, Merz den Kandidaten. Wie die Union ihre K-Frage beantwortet hat, das schildert Steffen Wurzel.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
kurz und schmerzlos verkündete CSU-Chef Markus Söder am Mittag die Entscheidung zur K-Frage.
Um es kurz zu machen, die K-Frage ist entschieden, Friedrich Merz macht's.
Er und Friedrich Merz hätten das gemeinsame Ziel, die Ampelkoalition abzulösen, betonte Söder. Und diesem Ziel müsse und werde sich in den beiden Unionsparteien alles weitere unterordnen. Man merkte dem CSU-Vorsitzenden an, dass er staatsmännisch und als Teamplayer herüberkommen wollte bei dem gemeinsamen Auftritt in Berlin. Zwischen den Zeilen ließ sich allerdings auch herauslesen, er hätte es auch gerne selbst gemacht. Doch historisch sei es ebenso in den Unionsparteien, betonte Markus Söder, dass die größere CDU das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur habe.
Friedrich Merz als Parteivorsitzender nimmt von diesem Anrecht Gebrauch. Die CSU akzeptiert es, ich akzeptiere das. Und zwar nicht zähneknirschend, sondern, ich sage das ausdrücklich, hat meine volle Rückendeckung und zwar mit einer sehr hohen persönlichen Wertschätzung verbunden.
Markus Söder und Friedrich Merz stellten klar, gelernt zu haben aus dem offen ausgetragenen CDU-CSU-Streit zur Kanzlerkandidatur vor der vergangenen Bundestagswahl. Man habe sich versprochen, dass sich ein Streit wie 2021 zwischen Markus Söder und Armin Laschet nicht wiederholen dürfe, sagte Friedrich Merz.
Dieses Versprechen lösen wir mit dem heutigen Tag ein.
Mit der gemeinsamen Beantwortung der K-Frage stellten er und Söder ihre Führungsverantwortung unter Beweis, so Merz, wobei diese Verantwortung über die beiden Unionsparteien und die beiden Personen hinausreiche.
Die Union ist in Teilen unseres Landes die letzte verbliebene große Volkspartei der demokratischen Mitte. Man muss es besonders für Ostdeutschland sagen, aber es gilt auch für ganz Deutschland. Wir haben hier eine große Verantwortung in der politischen Mitte unseres Landes.
Formell entscheiden über die Kanzlerkandidatur der CDU-CSU werden die Gremien der beiden Parteien. Das ist für nächsten Montag geplant. Der designierte Kanzlerkandidat machte allerdings schon heute klar, mit welchem Wahlkampfthema er die Ampelregierung herausfordern wolle.
Das große Thema, das uns schon seit längerer Zeit bewegt und weiter bewegen wird, ist die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Wir wollen eine Wirtschaftspolitik machen, die anknüpft an die Erfolge der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten. Das ganze Konzept nennt sich soziale Marktwirtschaft. Und das heißt, Rahmenbedingungen verbessern für alle und nicht Subventionen für einige wenige.
Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner gratulierte Friedrich Merz zur Kanzlerkandidatur, warf ihm aber ausgerechnet in der Wirtschaftspolitik Ideenlosigkeit vor. Nach personeller Klarheit sollten CDU und CSU in dieser Frage jetzt auch für inhaltliche Klarheit sorgen, erklärte der Bundesfinanzminister. Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang sagte dem Tagesspiegel, ihre Partei freue sich auf einen sportlichen Wettbewerb um die besten Ideen für die Zukunft des Landes. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich während seines Besuchs in Kasachstan zur K-Fragen-Entscheidung bei CDU und CSU. In der Hauptstadt Astana wiederholte der Amtsinhaber von der SPD das, was er auch schon zuvor gesagt hatte.
Es ist mir recht, wenn Herr Merz der Kanzlerkandidat der Union ist.
Steffen Wurzel war das über den Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz. Die Hoffnungen waren groß und es waren ganz unterschiedliche Hoffnungen. Magdeburg und Sachsen-Anhalt hofften auf tausende gut bezahlte Arbeitsplätze. Die Bundesregierung hoffte für die deutsche Wirtschaft auf ein Stück Unabhängigkeit von der Chipindustrie in Asien und Intel hoffte auf Geschäfte und hatte ja schon die Zusage für knapp 10 deutsche Subventionsmilliarden. Doch nun, Intel verschiebt den Baustart seiner Fabrik in Magdeburg um 2 Jahre. Das Unternehmen schreibt Verluste und entlässt Beschäftigte. Und in Berlin entsteht sofort eine Diskussion, was mit dem eingesparten Subventionsgeld vielleicht anzufangen sei. Jörg Münchenberg.
Der vorläufige Rückzieher von Intel sorgt in Magdeburg für lange Gesichter. Gestern Abend hatte der US-Konzern offiziell mitgeteilt, den für dieses Jahr geplanten Baubeginn für die größte Chipfabrik in Europa erst einmal zu verschieben. Das aber sei nicht eine komplette Absage, betonte heute der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff von der CDU.
Intel hält an dem Projekt Magdeburg fest. Ist momentan allerdings aus Liquiditätsgründen nicht in der Lage, so wie ursprünglich zeitlich geplant, die Investition zu beginnen.
30 Milliarden Euro sollte das Projekt insgesamt kosten. Allein ein Drittel, also 10 Milliarden, wollte immerhin der Bund beisteuern. Dabei sollten rund 3000 Arbeitsplätze entstehen. An diesem Vorhaben müsse deshalb festgehalten werden, betonte Haseloff. Mit einer Arbeitsgruppe soll nun versucht werden, die Zeit bis zum in Aussicht gestellten Baubeginn zu überbrücken. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz versuchte sich bei seinem Besuch in der kasachischen Hauptstadt Astana in Zweckoptimismus.
Die Entscheidung, das Projekt in Deutschland jetzt 2 Jahre aufzuschieben, ist eine, die ja auch beinhaltet, die Aussage, daran festhalten zu wollen. Und für uns ist es wichtig, dass wir bei dieser Gelegenheit in diesem sehr volatilen Geschäft der Halbleiterindustrie dazu beitragen, dass es trotzdem einen weiteren Ausbau der ja schon jetzt profunden Kapazitäten in Deutschland gibt.
Doch längst gibt es auch eine Debatte, ob die zunächst nicht benötigten Fördermittel anderswertig verwendet werden sollen. Zumal im Haushalt 2025 noch immer ein Loch von 12 Milliarden Euro klafft. Dass die Ampel zumindest auf einen einstelligen Milliardenbetrag verkleinern möchte. Eine Umwidmung der Fördermilliarden zugunsten des Haushalts sei geboten, betonte deshalb kaum überraschend Finanzminister Christian Lindner, FDP. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sieht das anders.
Für uns war es immer so, dass wir die Halbleiterproduktion ja in Europa, ist ja ein europäisches Programm, in gewissen Anteilen halten bzw. aufbauen wollen. Daran ändert sich nichts, denn die Strategie ist ja nicht auf ein einziges Unternehmen ausgerichtet, sondern darauf, dass wir Wirtschaftssicherheit bekommen.
In der Ampel also droht neuer Streit. Immerhin 4 Milliarden Euro sollten allein in diesem Jahr aus dem dafür vorgesehenen Fördertopf, dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds, an Intel fließen. Der Kanzler wiederum plädierte heute für einen pragmatischen Ansatz, ohne dies freilich weiter auszuführen.
Dass wir zugleich die Halbleiterentwicklung in Deutschland voranbringen wollen und dafür Sorge tragen wollen, dass wir mit unseren Finanzen gut auskommen, ist ja offensichtlich. Und deshalb ist das jetzt Ergebnis sehr konstruktiver Beratungen, die darüber stattfinden sollen.
Die Branchenverbände pochen darauf, die eingeplanten Fördermilliarden weiterhin in Schlüsseltechnologien zu investieren. Einige Wirtschaftsforschungsinstitute plädierten wiederum dafür, die Gelder für eine Steuerreform zu nutzen, um den Standort insgesamt attraktiver zu machen. Der vorläufige Rückzieher von Intel in Magdeburg dürfte also noch für einige Debatten hierzulande sorgen.
Intel verschiebt seine Investition in Sachsen-Anhalt, Jörg Münchenberg berichtete. Diese Chipindustrie, die ist schnelllebig und Intel ist Branchenanalysten zufolge in den vergangenen Jahren nicht innovativ genug gewesen. Das große Thema künstliche Intelligenz, wofür besonders leistungsfähige Chips gebraucht werden, spielt bei Intel keine große Rolle. Nun also Investitionen aufschieben, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in Polen, wie Patricia Wern berichtet.
Ursprünglich war der Bau einer Halbleiter-Testanlage nahe Breslau geplant. Intel wollte dort umgerechnet rund 4 Milliarden Euro investieren und rund 2000 Arbeitsplätze schaffen. Gawkowski sagte, dass das Projekt für 2 Jahre ausgesetzt werde und das, obwohl die Europäische Kommission erst vergangene Woche grünes Licht für staatliche Hilfen gegeben hatte. Polens Regierung will die Fabrik mit knapp 2 Milliarden Euro unterstützen. Der Grund für die Verschiebung in Polen ist derselbe wie in Deutschland. Intel hat Finanzprobleme, kämpft mit Milliardenverlusten und muss sparen. In Deutschland hatte Intel den Bau von zunächst 2 Chipfabriken in Sachsen-Anhalt angekündigt. Dafür sollten rund 30 Milliarden Euro investiert werden und etwa 3000 Arbeitsplätze entstehen. Die Bundesregierung hatte staatliche Hilfen in Höhe von 10 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.
Patricia Wern aus Warschau. Die Überschwemmungen in Mittel- und Osteuropa, die haben inzwischen mindestens 18 Menschen das Leben gekostet. Für Menschen, deren Häuser und Grundstücke im Wasser versinken, ist dieses alles in diese Tage eine Katastrophe. Andere versuchen, sich in dieser Situation schadlos zu halten. In Polen zum Beispiel, da werden 500 Polizeibeamte und 500 Militärpolizisten in die Regionen Niederschlesien und Oppeln entsandt. Sie sollen Plünderungen verhindern helfen. Große Überschwemmungen, große Gebiete unter Wasser, das wird auch gemeldet aus der Tschechoslowakei. Aus Tschechien und der Slowakei, meine Güte. Marianne Allweis berichtet aus unserem Studio in Prag und beginnt in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei.
Für Bratislava waren die frühen Morgenstunden entscheidend. Da hat die Donau ihren Scheitelpunkt erreicht. Noch höher als berechnet. Dennoch hielten die mobilen Schutzwände. Nur Uferbereiche wurden in der slowakischen Hauptstadt überflutet. Allerdings auch Vororte am Zusammenfluss von Donau und March. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Der ganze Stadtteil Devin ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Ohne Tatra-Laster kommen wir nirgendwo hin, erzählen Anwohner. Hier standen 14 Straßen vollständig unter Wasser. Wenn es noch so stark weiterregnet, dann müssen wir alle hier weg. Inzwischen hat es aufgehört zu regnen und weiter flussabwärts an der Donau hoffen die Einsatzkräfte, dass die Überlaufflächen ausreichen, um kritische Situationen in weiteren Orten zu verhindern. Im benachbarten Tschechien zeigt sich im Nordosten des Landes langsam das Ausmaß der Katastrophe. Allein dort mussten 15.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen, mindestens 3 starben, Hunderte wurden mit Booten und Hubschraubern gerettet. Viele können noch nicht zurück, denn ganze Städte waren überflutet. Flutet und sind isoliert. Auch Grinov, wo der Getränkehersteller Kofola die tschechoslowakische Cola produziert. Obwohl wir gut vorbereitet waren, hat es Grinov voll getroffen. Auch unsere Fabrik und unser Lager, erzählt die Kommunikationsmanagerin dem ARD-Studio Prag am Handy. Das Wasser stand hier höher als im dramatischen Jahr 1997. Wir sind noch dabei, es abzupumpen und wir versuchen, unser Notstromaggregat zum Laufen zu bringen. Die Stadt hat noch immer keinen Strom. Das Wichtigste ist aber natürlich, dass unsere Mitarbeiter alle in Sicherheit sind. Insgesamt 60.000 Haushalte haben keinen Strom, viele auch kein Trinkwasser. Regierungschef Peter Fiala ist heute zu Besuch in dieser Region. Sie ist eine der ärmsten in Tschechien. Bald soll dort auch das Militär unterstützen. Von 9 Überflutungen ist zurzeit der Süden des Landes bedroht. Die Region speist auch die Moldau-Zuflüsse. Die Moldau-Metropole Prag ist seit Tagen abgedichtet. Bisher sind nur Uferzonen überschwemmt. Die großen Moldau-Stauseen haben noch Platz. Das entlastet auch die Elbe, erklärt der zuständige Wassermanager. Diese Kapazitäten helfen uns an der Elbe und vor allem unseren Kollegen in Deutschland in Richtung Dresden. An Bereichen der Elbe in Tschechien hatten wir zwar Wasserstände wie seit 100 Jahren nicht, aber unsere Stauseen konnten viel auffangen, so dass wir jetzt viel geringere Abflüsse haben als 2002 oder 2013. Der Scheitelpunkt der Elbe soll die tschechische Industriestadt Ústí nad Labem nahe Sachsen bald erreichen. Der Elbe-Radweg ist gesperrt, die Ufer sind geräumt, Flutmauern aufgebaut. Die Feuerwehr ist dennoch im Dauereinsatz bei letzten Vorbereitungen und bei ersten kleinen Überflutungen.
Marianne Allweis über das Hochwasser in Tschechien und der Slowakei. In Österreich sind besonders das Bundesland Niederösterreich rund um Wien und die Hauptstadt selbst betroffen vom Starkregen und den Überschwemmungen. Die Pegelstände sinken nun aber nur leicht und sie kommen ja von einem hohen Niveau. Und wie stets, wenn das Wasser verschwindet, kommen jetzt erst die Schäden zum Vorschein. Wolfgang Fichtel.
Entspannung, langsam, nach Tagen und Nächten, in denen das Katastrophengebiet Niederösterreich von Überschwemmungen bedroht war, etliche Dämme gebrochen waren, an die 1000 Menschen noch in der letzten Nacht aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden mussten. Das Hochwasser geht leicht zurück, die Pegelstände sinken, der Regen hat nachgelassen. Trotzdem noch keine komplette Entwarnung, noch drohen Dammbrüche und vor allem Hangrutsche. Langsam wird das Ausmaß der Schäden sichtbar. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer bestätigt ein Soforthilfepaket über 75 Millionen Euro für erste unbürokratische Hilfe. Der staatliche Katastrophenfonds, im Moment noch mit 300 Millionen Euro gefüllt, könne auch aufgestockt werden. Österreichs Versicherungen haben, soweit es sich überhaupt um versicherbare Schäden handelt, schnelle Hilfe versprochen. In der Hauptstadt Wien läuft es wieder fast normal. Noch fahren nicht alle U-Bahnen, weil die Wasserschäden noch gesichtet werden müssen. Aber die Fernzüge nach Süden sind schon wieder unterwegs. Nur die Weststrecke Richtung Bayern ist noch nicht komplett befahrbar, bis voraussichtlich Donnerstag. Wer trotzdem fahren muss, kann den Bus nehmen zwischen Wien Hauptbahnhof und Linz. Gesperrt bleibt die Donau für den Schiffsverkehr vorsichtshalber.
Für Deutschland gilt aktuell, dass Bayern, Sachsen und Brandenburg zwar Hochwasser bekommen, aber bei weitem nicht so drastisch wie die Nachbarländer. Das und wie es um den Hochwasserschutz steht in Deutschland, dazu an Katrin Büsker.
Das Hochwasser aus unseren Nachbarländern arbeitet sich die Flussläufe hinab, auch nach Deutschland. Die Elbe in Sachsen führt bereits Hochwasser. An der Oder wird der Scheitel zur Wochenmitte erwartet. Die Einsatzkräfte sind vorbereitet, unterstrich im Inforadio Sebastian Gold vom THW Brandenburg. Doch auch Bürgerinnen und Bürger sollten sich wappnen.
Ich würde auch empfehlen, schauen Sie jetzt im Moment einfach mal in den möglicherweise gefährdeten Gebieten. In den Keller haben Sie da Wertsachen. Wenn die Gefahr besteht, dass der Keller überflutet wird, dann kann man jetzt noch Dinge rausräumen. Und dann, wenn das Wasser kommt, dann bitte nicht mehr in den Keller gehen, weil Wasser ist mächtig.
Es sei wichtig, dass sich die Menschen informieren und die Gefahr ernst nehmen. Vor die Lage kommen. Wichtig für Einsatzkräfte und Einzelpersonen, so Gold. Unterdessen fordern Kommunen mehr Geld für den Hochwasserschutz. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, André Berghegger, erklärte gegenüber der Rheinischen Post, neben einer hochwasserangepassten kommunalen Bauleitplanung sei ein konsequenter Ausbau des technischen Hochwasserschutzes erforderlich. Spundwände, Frühwarnsysteme, Deiche und Flutpolder. Es ist bereits die vierte große Flut in diesem Jahr in Deutschland. Auch Sebastian Gold vom THW Brandenburg merkt, dass sich da etwas verändert.
Wir nehmen das wirklich wahr. Auch die Art der Katastrophen, diese punktuellen Starkregenereignisse, wo Massen, wo Hunderte von Litern kommen, das kennen wir von früher nicht so.
Klimafachleute sind sich einig, dies ist eine Folge der Erderwärmung. 2024 ist ein Rekordjahr. Laut EU-Klimadienst Copernicus war dieser Sommer global betrachtet so heiß wie kein anderer Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das hat auch Auswirkungen auf die Ozeane und damit den Wasserkreislauf in der Atmosphäre, wie Niklas Höhne vom New Climate Institute am Morgen im Deutschlandfunk erläuterte.
Die Ozeane, die sind so warm wie nie zuvor gemessen und das bedeutet, es verdunstet sehr viel mehr Wasser als sonst. Ja, und das Wasser, das eben verdunstet, muss irgendwann wieder runterkommen. Und deswegen bedeutet so eine Wetterlage, wie wir sie jetzt haben, über Österreich und in den Nachbarstaaten, die gab es vorher schon, aber sie war eben nicht so heftig, weil dieses Mal einfach mehr Wasser verdunstet und auch mehr Wasser wieder runterkommt.
Der Klimawandel begünstigt Starkregenereignisse, schon jetzt in einer 1,2 Grad heißeren Welt. Doch obwohl sich die Weltgemeinschaft im Pariser Klimaabkommen darauf verständigt hatte, die Klimaerwärmung zu bremsen, noch steigen Emissionsausstoß und folglich die Temperaturen. Fachleute gehen angesichts der bisherigen Entwicklung davon aus, dass bis zum Ende des Jahrhunderts die globale Temperatur um mehr als 2 Grad gestiegen sein wird. Anpassung an die neuen Verhältnisse sei deshalb entscheidend, so Klimafachmann Niklas Höhne, aber auch die Emissionen müssten weiter runter.
Das bedeutet, wenn wir uns jetzt nur auf Anpassung konzentrieren würden, dann würden wir heute einen Deich bauen, aber in 10 Jahren müssten wir noch einen Deich bauen und in 10 Jahren noch einen, weil die Temperatur immer weiter hochgeht. Und da sieht man schon, das funktioniert nicht. Also wir müssen auch gleichzeitig so schnell wie möglich aus Kohle, Öl und Gas aussteigen.
Deutschland hat zwar unter der aktuellen Bundesregierung seine Klimaschutzmaßnahmen intensiviert und insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien Fortschritte erzielt. Laut Expertenrat für Klimafragen werden die Klimaziele bis 2030 sich jedoch nicht erreicht.
Ann-Kathrin Büsker berichtete. Im Libanon hat es am Nachmittag sehr viele kleinere Explosionen gegeben. Kleine Kommunikationsgeräte, sogenannte Pager, seien explodiert. Und weil die häufig zum Beispiel in Hosentaschen oder jedenfalls eng am Körper getragen werden, gibt es nun tausende Verletzte und auch Tote. Die Faktenlage jetzt gerade 18.30 Uhr ist noch nicht sehr breit. Aber was bekannt ist, das fasst jetzt Moritz Behren zusammen.
Die Hisbollah nutzt die Pager zur internen Kommunikation. Viele Libanesen vermuten, dass Israel die elektronischen Geräte manipuliert hat. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen Vertreter der Schiitenmiliz, der anonym bleiben wollte. Er sprach vom größten Sicherheitsdebakel in dem seit fast einem Jahr andauernden Krieg mit Israel. Einwohner aus den südlichen Vororten von Beirut berichteten, dass es sogar 30 Minuten nach dem ersten Knall noch zu weiteren Explosionen gekommen sei. Unter den Verletzten seien auch Rettungskräfte. Die Hisbollah und die israelische Armee bekämpfen sich seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges fast täglich, vor allem entlang der israelisch-libanesischen Grenze. Zehntausende Menschen haben deswegen in beiden Ländern das Grenzgebiet verlassen. In den letzten Wochen hatten die israelischen Streitkräfte aber auch häufiger Kommandeure und Ziele der Hisbollah in anderen Landesteilen Libanons angegriffen. Zu den Vorfällen mit den explodierenden Pagern gibt es bislang keine Stellungnahme der israelischen Armee.
Moritz Behrend berichtete. Im Juni hat Europa ein neues Europaparlament gewählt und gekoppelt an die 5 Jahre, für die die Abgeordneten bestimmt wurden, ist auch die Amtszeit der EU-Kommission. Die Präsidentin der Kommission ist Ursula von der Leyen, auch in den kommenden 5 Jahren, das steht schon fest. Aber offen ist noch, mit welchen Kommissaren und Kommissarinnen sie arbeiten will und kann. Diese Kommissare, das sind teils mächtige Figuren, besonders in den Politikbereichen, die von der EU ganz oder teilweise geregelt werden. Alle Mitgliedstaaten stellen einen Kommissar. Die wichtigsten Kandidaten bespricht jetzt Annabel Brockhus.
Nach Wochen hat Ursula von der Leyen ihr Personalpuzzle für die künftige Europäische Kommission fertiggelegt. Mit 40% Frauen ist sie unter ihrem Ziel geblieben, die Kommission paritätisch zu besetzen. Am Morgen hatte die Kommissionspräsidentin in Straßburg ihr Team für die zweite Amtszeit vorgestellt.
The whole college is committed to the topic of competitiveness, decarbonization and digitalization.
Die Kommissare stünden gemeinsam hinter den Zielen Wettbewerbsfähigkeit, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Und die Ressorts sind auch so zugeschnitten, dass die Kommissare zusammenarbeiten müssen. Sicherheit beeinflusse die Wirtschaft, Klima und Umwelt ebenfalls. Und umgekehrt.
What affects security also affects the economy. What affects climate or environment also affects people and vice versa, the business community.
Um den Binnenmarkt und die europäische Industrie soll sich der erst gestern ernannte Franzose Stéphane Séjourné kümmern. Der scheidende Außenminister gilt als Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron. Die Spanierin und Sozialdemokratin Teresa Ribera soll dafür sorgen, den Green Deal umzusetzen und gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem europäischen Binnenmarkt schaffen. Andere relevante Portfolios wie Migration, Landwirtschaft, Digitalisierung oder Haushalt fallen der Europäischen Volkspartei zu.
Das ist der richtige Weg für Europa und ich bin zuversichtlich, dass diese Kommission bald eine gute Arbeit beginnen kann.
Sagt Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU im Europäischen Parlament. Doch allzu schnell dürfte es nicht gehen. Der Kommissarsanwärter Raffaele Fitto von den italienischen Fratelli d'Italia ist umstritten. Ebenso von der Leyens Position für ihn. Fitto soll einer von 6 geschäftsführenden Vizepräsidenten werden und für die Regionalpolitik zuständig sein. Katharina Barley, Abgeordnete der Sozialdemokraten, hadert mit dem Portfolio.
Ein Drittel des Budgets in den Händen eines Rechtspopulisten in Italien, da ist mir nicht sehr wohl bei.
Sozialdemokraten, Linke und Grüne warnten bereits vor der offiziellen Kommissionsvorstellung vor einer Verschiebung nach rechts durch Fitto und bekräftigten das heute noch einmal. Der Co-Vorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, der Niederländer Bas Eickhout, erwartet von von der Leyen eine Erklärung. Sie habe vorab sehr deutlich gemacht, dass es keine strukturelle Zusammenarbeit mit den europäischen Konservativen und Reformern gebe. Wie die Ernennung nun keine strukturelle Zusammenarbeit sein soll, müsse sie erklären. Auf die Frage, wie die liberale Renew-Fraktion mit Fitto umgehen will, antwortet Vorsitzende Valérie Ayer, man werde die Kommissarsanwärter auf Herz und Nieren prüfen und auf ihre proeuropäische Haltung.
Dans les auditions des commissaires, on les passera à la loupe et sur le grill au regard de leurs compétences, de l'engagement pro-européen, de l'indépendance.
Das Europaparlament kann die Zusammensetzung der neuen EU-Kommission noch ablehnen. Die Anhörungen vor den Fachausschüssen dürften laut dem linken Co-Fraktionsvorsitzenden Martin Schirdewan nicht einfach werden.
Es wird keinen Shorttrack für diese Kommission geben. Es wird kein automatisches grünes Licht von uns für diese Kommission geben. Ganz im Gegenteil.
Annabel Brockhus aus Brüssel. Hessen muss sein Verfassungsschutzgesetz teils neu schreiben, denn das Bundesverfassungsgericht hat heute einen Beschluss veröffentlicht, demzufolge Teile dieses Gesetzes nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Es geht um die Ortung von Handys zum Beispiel oder den Einsatz verdeckter Ermittler. Gigi Deppe.
Wieder einmal zieht das Bundesverfassungsgericht Grenzen. 2022 hatte es zuletzt die Befugnisse des bayerischen Verfassungsschutzes beschränkt und das tut es jetzt auch beim hessischen Geheimdienst. Die Richterinnen und Richter bemängeln, dass die Überwachung teilweise zu weit geht. Handys dürften bisher leicht über einen langen Zeitraum geortet werden. Damit könnten Bewegungsprofile erstellt werden, schwerwiegende Grundrechtseingriffe, die nur zulässig seien, wenn es für sie auch einen guten Grund gibt. Fluggesellschaften müssten nicht nur über bisherige Flüge Auskunft erteilen, sondern auch über künftige Reisen ohne irgendeine zeitliche Beschränkung. Das sei nur gerechtfertigt, wenn Verfassungsschutzgüter ganz konkret bedroht seien. Auch bei den V-Leuten verlangt das Gericht, dass das hessische Gesetz nachgeschärft wird. Es müsse klarstellen, dass die Beobachtung wirklich dringend ist. Denn der staatliche Eingriff sei umso intensiver, je länger die verdeckten Mitarbeiter Vertrauensbeziehungen aufbauen und private Informationen sammeln. Der Hessische Landtag hat bis Ende 2025 Zeit, das Gesetz zu überarbeiten. Das Bundesverfassungsgericht gibt dazu aber auch noch Auflagen. Der Hessische Geheimdienst muss sich in der Zeit bis dahin in einigen Punkten zurückhalten, etwa wenn er an andere Behörden Daten übermittelt.
Der amerikanische Meta-Konzern, zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, blockiert russische Medien. Frank Eichmann über Moskaus Reaktionen.
Das russische Staatsfernsehen berichtete heute von großer Empörung im Zentrum Moskaus. Im Kreml wird die Entscheidung des in Russland wegen Extremismus verbotenen Meta als sehr negativ bewertet, RT und Rossiya Сегодня den Zugang zu sperren. Gestern hatte der US-Konzern die russischen Staatsmedien von seinen Apps ausgeschlossen und damit von seinen Töchtern Facebook, Instagram und WhatsApp verbannt. Wegen ausländischer Einmischungsaktivitäten hieß es, und nach reiflicher Überlegung. Bereits am vergangenen Freitag hatte die US-Regierung RT die Einmischung in souveräne Angelegenheiten anderer Staaten auf der ganzen Welt vorgeworfen, zum Teil verdeckt, koordiniert mit dem russischen Militär, so der Vorwurf von US-Außenminister Blinken. Sanktionen wurden verhängt, auch gegen RT-Mitarbeiter. Die offizielle russische Reaktion heute kam von Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Das ist ganz offen diskriminierend, diese Aktionen von Meta diskreditieren sich selbst. Und natürlich sind solche selektiven Aktionen gegen russische Medien inakzeptabel und das erschwert natürlich die Aussichten auf eine Normalisierung unserer Beziehungen zu Meta. Und das ist die Ironie hinter der lautstark vorgetragenen Beschwerde. Für Russland und in Russland ändert sich gar nichts, denn auf Antrag des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB wurde Meta schon Anfang 2022, kurz nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine, als extremistisch eingestuft. Facebook und Instagram sind seither blockiert. Weil Meta gegen Russland und die russischen Streitkräfte aktiv sei, hieß es damals offiziell. Nach Kriegsbeginn führte Russland verschärfte Zensurgesetze ein. Viele unabhängige Medien mussten schließen, Journalisten das Land verlassen, Kriegskritik kann seither für Jahre ins Gefängnis führen. Im Fall von Facebook und Instagram müssen russische Online-Nutzer seit 2,5 Jahren Umwege nutzen, ein VPN dazwischen schalten. Das Verbot in Russland hat aber staatliche Medien, Propagandisten und Politiker nicht daran gehindert, über diese Meta-Plattformen weiter sehr aktiv zu posten, letztlich ausschließlich für das Ausland. Dass dies zum Teil bestens koordiniert geschieht, zeigte heute eine Recherche von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Ein Leak der kremlnahen Agentur SDA offenbarte, dass mit orchestrierten Desinformationskampagnen die öffentliche Meinung im Westen gezielt beeinflusst wird. So sollten etwa Zukunftsängste geschürt oder die Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine gestärkt werden. Es gab genaue Vorgaben zur Erfolgskontrolle. Dass Meta russische Staatsmedien genau jetzt aussperrt, dürfte kein Zufall sein. Heute, in 50 Tagen, wählen die USA. Groß ist vor dieser Präsidentschaftswahl die Sorge vor gezielten Desinformationskampagnen.
Und noch ein wenig Kontext zu Russland. Das Interview mit dem russischen Botschafter in Deutschland im Deutschlandfunk sorgt für viele Reaktionen. Mehr dazu in unserem Podcast Der Tag in der Deutschlandfunk-App. Und damit enden diese Informationen am Abend. Mein Name ist Tilko Gries. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.